Heute bei «Apropos» die Flamingo-Revolution in Albanien. Seit mehreren Wochen gehen in Albanien täglich tausende Menschen auf die Strasse. Mit Albanien-Flaggen und übergrossen Flamingo-Figuren. Der Hintergrund dieser Proteste ist nämlich ein geplantes riesiges Luxusresort an der südalbanischen Küste und auf der Insel Sasan. In unmittelbarer Nähe zu einem Naturschutzgebiet, wo unter anderem Flamingos brüten. Dazu kommt, dass hinter dem Projekt unter anderem die Ivanka Trump steckt, die Tochter von Donald Trump und ihre Ehemann, der Jared Kushner. Die Proteste richten sich vor allem aber an die albanische Regierung.
We want a different country, a better country. It's not only about the project, it's about Albania people and Albania.
Und die Proteste sind zuletzt noch intensiver geworden. Was ist an dieser Protestwelle außergewöhnlich? Warum boomt der Tourismus in Albanien so stark? Und wie könnte das alles ausgehen? Das und mehr ordnet uns heute Enver Robelli ein, Auslandsredakteur und heutiger Gast in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Aregger. Hoi Enver.
Hoi Alex.
Bist du schon mal auf der Insel Sasan?
Ja, bin ich mehrmals und ich werde auch Ende Woche dort hingehen, also vis-à-vis in der Stadt Vlora werde ich Ferien machen, ganz privat.
Was ist das für eine Insel für alle, die noch nie gesehen haben oder noch nie dort waren?
Es ist die bekannteste Insel von Albanien. Sie liegt in der Strasse von Otranto, das ist die Meeresenge zwischen Albanien und Italien. Bis zum Zusammenbruch vom Kommunismus war es ein militärisches Sperrgebiet. Das bedeutet eine regelrechte Festung mit hunderten von pilzförmigen Bunkern, unterirdischen Tunneln, Minenfeldern. Sasan ist eigentlich nicht so gross, um die 6 Quadratkilometer, besitzt aber eine ganz wichtige strategische Bedeutung. In der Vergangenheit ist es von den Römern kontrolliert worden, vom Osmanischen Reich oder vom faschistischen Italien. Es gibt auch eine Vermutung, dass Mussolini dort eine Villa hat wollen bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Sowjetunion und China eigentlich einen Wettlauf geliefert um die Insel. Der sowjetische Regierungschefführer Nikita Chruschtschow ist Ende der 50er Jahre auf Sasan gekommen und hat gemeint, von da aus kann man das gesamte Mittelmeer bis Gibraltar kontrollieren. Da hat er ein bisschen übertrieben natürlich. Aber die Strasse von Otranto ist, um ein bisschen im aktuellen Kontext zu sehen, ist so ein bisschen die Hormuzstrasse der Adria. Also man kann eigentlich den ganzen Schiffsverkehr kontrollieren, wo Richtung Ancona, Bari, Brindisi, Trieste und Venedig, all die Schiffe, die dort aufgehen, kann man eigentlich dort gut kontrollieren und blockieren. Also es passiert eigentlich ziemlich viel in dieser Meeresenge.
Also schon viel ausgerechnet Kämpfe um Sasan. Gibt es denn auf dieser Insel schon Luxus-Resorts? Oder muss man sich die vorstellen?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich so ein Freilichtmuseum vom Kalten Krieg.
Jetzt erstaunt es mich auch nicht, dass du dort in die Ferien gehst.
Als Tourist ist man ja manchmal neugierig und geht schauen, was los ist. Absolut. Und die einzigen Immobilien sind dort eigentlich so die Baracken von der albanischen Armee, die früher dort stationiert war.
Und jetzt eben wollen die Ivanka Trump und ihre Ehemann ausgerechnet unter anderem auf dieser Insel eben ein Luxusresort bauen. Warum gerade dort?
Also vor 5 Jahren hat Ivanka Trump mit ihrem Mann und mit Freunden Ferien in der Region gemacht. Sie hat in einem Podcast auch erzählt, dass sie zufällig wunderschöne Privatinseln entdeckt hat.
Unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it.
Es stimmt eigentlich nicht, dass es eine Privatinsel ist. Es ist eigentlich im Staatsbesitz. Und danach hat sie gesagt, ja, sie sind übergeschwommen, sie sind dann barfuß raufgelaufen. Das tut nicht ganz glaubwürdig, barfuß, weil auf der Insel kann man nicht barfuß laufen.
Barefoot all the way up to the top. And we were just captivated.
Monate später hat ihre Mann, Jared Kushner, der albanische Ministerpräsident Edi Rama, in Davos beim WEF getroffen. Und hat ihm gesagt, können wir einen Kaffee trinken, und hat ihm von Albanien geschwärmt und ihn gefragt, ob er in Albanien darf investieren und wieder darf kommen, um Investitionsmöglichkeiten zu prüfen. Und der albanische Ministerpräsident hat natürlich sofort Ja gesagt. Auch aus der Überlegung, dass natürlich so über den Jared Kushner natürlich auch einen besseren Zugang zum Trump zu sichern.
Und warum genau kann man auf dieser Insel nicht barfuß laufen?
Weil, wie ich erzählt habe, es hat Minen, es hat Bunker, viel Gestrüpp. Also es ist eigentlich sehr unwirtlich. Also man kann nicht einfach anschwimmen und zu Fuß laufen.
Das soll sich ja dann vermutlich ändern, wenn die Gäste aus dem Luxussegment kommen. Ich habe schon mal die Visualisierungen anschauen in einem Artikel von dir. Wir verlinken euch da im Episodenbeschreib. Das sieht alles recht pompös aus. Was ist bekannt über die Pläne jetzt?
Also die Idee ist, dass eigentlich auf der Insel und in einer Lagune auf dem Festland ein Luxusresort aus mehreren 5-Sterne-Hotels entsteht, im Wert von 4 Milliarden Dollar. Geplant ist also ein gigantischer Komplex von Hotels und Villen mit insgesamt 10'000 Zimmern, Yachthäfen. Das Ganze erstreckt auf eine Fläche von 1'400 Hektaren. Und Kushner hat im Jahr 2024 die Architekturentwürfe im Internet veröffentlicht. Es ist ja nicht so, dass Familie Trump jetzt da aus dem eigenen Sack irgendetwas finanziert. Das ist also, der Kushner hat eigentlich eine Investitionsfirma und das Geld kommt eigentlich aus dem saudi-arabischen Staatsfonds und aus anderen Quellen aus der Golfmonarchie.
Du hast vorher auch erwähnt, dass Ivanka Trump vor allem in einem Podcast mal ausgeführt hat, wie sie die Insel entdeckt hat. Was ich auch noch interessant gefunden habe, sie sagt dort auch, das Projekt entspreche ein bisschen dem, was die Menschen zunehmend suchen zum Leben. Das sei quasi eine greifbare Verkörperung davon.
You know, it's not even a business for me, despite the scale of it. It feels more like a challenge than anything else. The culmination of all of my experience in real estate, all of my travel, a lot of reflection on how I want to live, how I think people increasingly are wanting to live.
Also, wie beurteilst du das? Ist das vielleicht auch gerade in Albanien ein Bedürfnis, so zu leben?
Also, die Leute in Albanien finden das Gegenteil. Sie finden, dass so ein Riesenprojekt eigentlich die Natur zerstört. Und von Anfang an sind die Umweltschützer sehr skeptisch gewesen. Sie haben auch mobil gemacht gegen das Projekt, weil in der Lagune von Arta, wo Teil vom Ressort soll sein, ist ein streng geschütztes Ökosystem mit enormer Bedeutung für Vogelarten, natürlich auch mit sehr vielen Flamingos. Darum heisst es ja Flamingo-Revolution. Und die Regierung vom Premierminister Edi Rama hat speziell das Gesetz geändert, damit in dem Naturschutzgebiet auch solche Luxushotels gebaut werden können, um eigentlich den Trump-Clan zufriedenzustellen. Und vor einem Monat ist eigentlich der Strandabschnitt umzäunt worden mit Stacheldraht. Mitarbeiter sind gekommen und haben eigentlich wollen dort anfangen zu arbeiten. Und das hat sehr viele Aktivisten, aber auch sehr viele Leute, die dort wohnen, die zum Teil auch sagen, das Land gehört uns. Es hat sehr viele Leute einfach aufgeregt und die sind dann protestieren. Und ein privater Sicherheitsdienst hat dann reagiert, interveniert und es gibt eine Szene, wo ein Demonstrant angegriffen wird und weggezerrt wird. Und das ist eigentlich das Symbol, Bild von dieser ganzen Situation, die dann zur Eskalation geführt hat und dann sind die Proteste nach Tirana in die Hauptstadt übergeschwemmt.
Also seit gut einem Monat dauert die Proteste an. Praktisch jeden Tag gehen zum Teil Tausende von Menschen auf die Strasse. Wer hat denn das initiiert und was sind so Kernanliegen? Geht es wirklich nur um das Resort oder geht es um mehr?
Nein, es geht nicht nur ums Ressort, es geht eigentlich gegen das ganze System, wie Albanien als Staat funktioniert. Sehr viele Leute sind empört, weil Minderheit, Oligarchen, Leute, die gewisse Nähe zu der Regierung haben, aber auch Minister, Vertraute vom Premier Rama, immer reicher werden, Ressourcen von dem Land unter dem Nagel reissen. Und 80-90% der Bevölkerung sind eigentlich nur Handlanger und arbeiten eigentlich für das System. Und das regt die Leute auf. Es ist auch ein Protest gegen Misswirtschaft, es ist ein Protest gegen Korruption, gegen organisierte Kriminalität. Also es spielen sehr viele Motive in diesen Protest, weil mit der Regierung verbundene Oligarchen die Küste zubetonieren. Mehrere Minister vom Premier Rama stehen unter Korruptionsverdacht. Sein ehemaliger Finanzminister ist in die Schweiz geflüchtet. Also es herrscht in Albanien im Moment so eine Art Goldgräberstimmung. Alle wollen wirklich von dieser schönen Küste profitieren. wie gesagt, eine kleine Schicht profitiert und die Mehrheit spürt nicht so viel von dem Wirtschaftsaufschwung. In den letzten zwei Jahrzehnten sind also über 1 Million Albanerinnen und Albaner Richtung Westen geflüchtet und das Land hat nur noch 2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
Was noch interessant ist, die Proteste, die dauern jetzt fast einen Monat ab. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass dort die Luft bald draussen wäre. Im Gegenteil, über das Wochenende sind sie sogar noch intensiver geworden. Warum? Also, wie erklärst du dir, dass das so viele Leute mobilisiert?
Ja, das Kernproblem von Albanien ist neben der korrupten Regierung auch eine unfähige Opposition. Und die Leute, die sich überhaupt nicht vertreten gefühlt haben in der Politik bisher, und vor allem die Jungen, es ist einfach der Moment gekommen, wo sie gefunden haben, wir müssen selber etwas unternehmen. Weil es gibt ja nicht viele Alternativen. Entweder machen sie etwas, damit es besser läuft in Albanien. Die Aussicht ist Emigration. Und sehr viele Leute haben dann einfach ausgehend von dieser Szene, wo der private Sicherheitsdienst die Leute verprügelt hat an der Küste, das hat einfach so fast zum Überlaufen gebracht.
Aber es wird ja Flamingo-Revolution genannt. Ist es das, eine Revolution?
Eine Revolution würde ich nicht sagen, aber außergewöhnlich sind die Proteste sowieso, weil sie werden getragen von jungen Menschen, von einer Generation, wo man denkt hat, die ist überhaupt nicht politisiert. Und es ist ein extrem bunter, heterogener Protest. Also Umweltschützer, linke Träumer, Patrioten, Nationalisten, LGBT-Aktivisten, alles Mögliche. Das hat schon dazu geführt, dass einfach die Gen Z eigentlich jetzt politisiert worden ist in Albanien. Sie kommunizieren auch nur über Social Media. Also der Ministerpräsident Rama hat Mühe eigentlich Einfluss zu nehmen, weil es ist eine Generation, die nur über Instagram und andere Medien oder TikTok kommuniziert und sich informiert. Und es nützt dem Rama gar nicht, dass er natürlich alle Medien kontrolliert. Was auch noch sehr interessant ist, dass einfach es ist ein Protest, der mit sehr viel Humor geführt wird, mit sehr vielen Memes, mit sehr vielen lustigen Formulierungen, wo der Premier Rama eigentlich parodiert wird. Und das vertreibt er eigentlich nicht, weil er selber eigentlich sich nicht nur als Premier von Albanien sieht, sondern als jemand, der eigentlich als der oberste Influencer von dem Land.
Das Ganze findet ja auch vor dem Hintergrund statt, dass eben der Tourismus in Albanien boomt. Jetzt gerade über die Sommerferien wirst nicht nur du einmal wahrscheinlich im Flugzeug dorthin hocken. Warum hat sich der Tourismus so stark entwickelt?
Also zuerst muss man sagen, Albanien ist ein sehr schönes Land. Mhm. Zugang zu zwei Meeren, also Adria und Ionische Meer, teilweise unberührte Strände, wo ja im Mittelmeer ja fast nichts mehr gibt. Mit historischen Städten, die unter UNESCO-Schutz sind, also zu Weltkulturerbe gehören. Zweitens, in den letzten 10 Jahren hat es einfach überall in den westlichen Medien, aber nicht nur in den westlichen Medien, ist Albanien angepriesen worden, so ein bisschen als letzte Geheimnis vom Mittelmeer. Dazu muss man wissen, während dem Kommunismus ist Albanien komplett isoliert, also Nordkorea am Mittelmeer. Die wenigen Touristen, die können einreisen konnten, die sind streng überwacht worden. Wenn zum Beispiel ein Mann aus Westeuropa in den 70er Jahren nach Albanien gekommen ist und wenn er lange Haare hatte, dann musste er am Flughafen direkt zum Friseur, also zum Coiffeur, weil die Kommunisten haben einfach solche Anarchisten im Land nicht wollen. Oder ein Haarschnitt, der so ein bisschen die westliche Dekadenz und Freiheit symbolisiert, das war unerwünscht gewesen. Und drittens, der Boom hat natürlich auch zu tun, weil Albanien relativ lang relativ günstig war. Also Backpack-Touristen. Und es hat auch mit der albanischen Gastfreundschaft zu tun. Die Leute sind sehr neugierig nach der langen, langen Isolation. Und dann die 90er Jahre waren auch sehr chaotisch in Albanien gewesen, nach dem Fall des Kommunismus. Und so ab dem Jahr 2015 hat es eine gewisse Stabilität gegeben und das hat den ganzen Boom ausgelöst.
Und jetzt eben wollen wir auch die Luxustouristinnen und Touristen anlocken. Du hast es jetzt schon mehrmals betont, oder? Die Proteste richten sich sehr stark gegen den albanischen Premier, den Edi Rama. Für alle, die ihn nicht gross kennen, was ist er so für ein Typ? Und wie hat er Albanien in den letzten Jahren geprägt?
Also Edi Rama ist ein Künstler. Sein Vater war der oberste Bildhauer des kommunistischen Regimes. Und als das Regime Anfang der 90er Jahre gestürzt worden ist, ist der Rahm eigentlich zu den lautstärksten Verfechtern der Demokratisierung gewesen. Aber es ist ihm langsam gegangen und das Land ist auch ins Chaos versunken damals. Und Rama hat dann mehrere Jahre auch in Paris als Künstler gelebt. Erst Ende der 90er Jahre ist er zurück und ist Kulturminister geworden. Später ist er Bürgermeister von Tirana geworden. Und Tirana ist wirklich eine unglaublich graue, provinzielle Stadt gewesen vor 25 Jahren. Und er hat eigentlich aus dieser Provinzstadt eigentlich sehr lebenswerte Metropole gemacht, illegale Bauten abgerissen und sehr viele Fassaden mit bunten Farben angestrichen oder anstrichen lassen. Und das hat natürlich seine Popularität gesteigert in Albanien. Und 2013 ist er Premierminister geworden. Er hat durchaus Erfolg erzielt. Also die Infrastruktur ist besser geworden. Die Städte, die Innenstädte sind saniert worden. Er strahlt im neuen Glanz. Es hat auch Fortschritt gegeben bei den EU-Beitrittsverhandlungen. Das ist aber die eine Seite. Die Kehrseite ist natürlich, dass Korruption grassiert. Es gibt Vermutungen, dass natürlich organisierte Kriminalität engste Verbindungen bis an die Stadtspitze hat und dass natürlich im boomenden Bausektor kriminelle Netzwerke auch illegale Gelder waschen.
Du hast in einem Artikel den Edi Rama auch schon mal als wandelndes Unterhaltungspaket bezeichnet. Das musst du vielleicht noch kurz erklären.
Also der Edi Rama ist eigentlich als Typ extrem unkonventionell. Er sagt von sich selber, er sei der beste Maler unter dem Premierminister und der beste Premierminister unter dem Maler. Bei internationalen Gipfeltreffen fällt er immer auf mit seinem Kleidungsstil. Also er trägt Turnschuhe, weiße Turnschuhe, T-Shirts oder eine Art Jogginghose. Er spielt meisterhaft mit Klischees.
Farbige Krawatten, glaube ich auch, oder?
Genau, mit extrem bunten Krawatten, wo ihn eigentlich so ein bisschen zu einem äußerlich sympathischen Papagei unter den grauhaarigen Politiker macht. Er gefällt sich so in dieser Rolle von einem Hoffnarr, der die Runde unterhält. Wenn er zum Beispiel die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni trifft, geht er auf die Knie. Wenn er über Deutschland redet, beklagt er sich über die schlechte Qualität von Kaffee in Deutschland. Über die Schweiz hat er einmal gesagt, es sei ein unheimlich schönes Land, aber sehr eintönig. Deshalb will er eigentlich nur noch in Italien oder in Albanien leben. Und er sagt, die Albaner seien eigentlich wie Italiener, aber ohne Armani. Also in seiner Rede ist er oft ironisch, zynisch, sarkastisch. Und was auch noch sehr interessant ist für einen Regierungschef, also das ist nicht nur mir passiert, auch sehr vielen Kollegen, wenn er einen Text von uns liest und nicht einverstanden ist, dann passiert natürlich schon, dass er aus heiterem Himmel kurz vor Mitternacht einem einfach eine WhatsApp-Nachricht schickt und sagt, da und da und da in dem Punkt bin ich überhaupt nicht einverstanden.
Das passiert sogar dir, respektive er liest den Tagesanzeiger.
Er, wie jeder Ministerpräsident in der Region, hat er wahrscheinlich so einen Pressespiegel, wo seine Berater ihm zur Verfügung stellen. Und oft, es ist ja so, dass in den Balkanmedien sehr oft westliche Presse zitiert wird, wenn über die Länder geschrieben wird. Also das heisst, er bekommt das schnell mit, was westliche Journalisten schreiben. Also er hat einmal eine griechische Kollegin geschrieben, weil er auch nicht verstanden ist, was sie geschrieben hat. Und sie hat es einfach für einen Witz gehalten. Sie hat es nicht für möglich gehalten, dass ein Ministerpräsident ihr schreibt. Und nachher hat sie zurückgeschrieben und nachher, 5 Minuten später, hat er ihr direkt angerufen. Also er ist sehr ein unkonventioneller Typ.
Also ein bisschen zusammengefasst unkonventionell, vielleicht auch ein bisschen mutig mit seinen farbigen Kleidern. Gleichzeitig wächst irgendwie der Unmut über grassierende Korruption, jetzt auch über das Luxusresort, wo ja offenbar unter ihm so durchgewunken worden ist. Wie hat er jetzt auf die Proteste reagiert?
Schlecht, würde ich sagen. Schlecht und extrem gereizt. Von Anfang an hat er versucht, Demonstranten als ausländische Agenten zu diffamieren. Protestierende, die ihn eigentlich so als Mafia-Pate bezeichnet haben, hat er beschimpft und ihnen ein «Fuck you» entgegengeschleudert. Das war in der Financial Times in einem Interview. Und das ist überhaupt nicht gut angekommen, kann man sich vorstellen bei den Leuten. Jetzt hat er sich versucht, ein bisschen zu distanzieren von dem, aber man merkt einfach, er ist unsicher. Er ist eigentlich die unbestrittene Figur gewesen in der albanischen Politik in den letzten Jahren und es überrascht ihn, dass so viele Leute, also zum Teil bis zu 70'000 Leute in Tirana auf die Straße gegangen sind, in den letzten Tagen versucht, auch wirklich gezielt Sprecher von den Protestierenden an digitalen Pranger zu stellen, mit persönlichen Angriffen. Er hat extrem Mühe mit jungen Influencerinnen, mit Frauen, die Hunderttausende von Followern auf Instagram haben und die absolut als unpolitisch gegolten haben bisher. Und die sind plötzlich jetzt, also tun sie einfach Protest unterstützen. Und wie ich vorher gesagt habe, der Roman hat 1,6 Millionen Follower auf Facebook und über 600'000 auf Instagram. Und er hat sich eigentlich betrachtet als der oberste Influencer oder als der oberste Politiker, der eine Art auch ein Informationsmonopol hat. Und das hat er jetzt nicht, weil die Leute einfach die Proteste unterstützen.
Mhm. An diesen Protesten wird ja auch offen sein Rücktritt gefordert. Glaubst du denn, die Protestwellen, die Flamingo-Revolution, die könnte ihm ernsthaft gefährlich werden?
Das ist im Moment völlig offen. Aber ich glaube, dass Proteste die politische Landschaft von Albanien schon jetzt verändert haben. Und das ist eigentlich das grosse Verdienst. Man merkt auch, dass da einfach eine neue Generation auf die Straße geht. Junge Leute, junge Frauen, die mutig sind. Junge Frauen, junge Männer, die in den letzten zwei Jahrzehnten auch im Westen studiert haben und zurückgegangen sind. Und sie sind natürlich auch da, also in Deutschland, in Holland, in Italien sozialisiert worden. Und die sind auch nicht mehr bereit wie die Generation der Väter, einfach der kommunistischen Autorität einfach sich zu unterordnen und brav zu sein.
We want to finish, we want a new era, we want new people, we want a different country, a better country. It's not only about the project, it's about Albania people.
Jetzt zum Schluss, was hast du denn den Eindruck, welche Auswege hat denn die Regierung jetzt aus dieser Situation? Ist es denkbar, dass sie das Projekt doch noch stoppen? Oder wie könnte es ausgehen?
Rama wird versuchen, die Proteste schlicht auszusitzen. Nach dem Vorbild vom serbischen Staatschef Aleksandar Vučić. Auch gegen ihn wird seit 20 Monaten in Serbien protestiert. Und er hat auch nach dem gleichen Muster versucht, Protestierende zu diskreditieren, als ausländische Spion zu diffamieren. Vorläufig hält Rama dem Projekt fest. Die Frage wird sein, ob die Proteste jetzt so weitergehen oder nachlassen oder im Herbst, dann, weil die Protestwelle noch grösser wird, wenn er versucht, eigentlich mit dem Projekt vorwärts zu machen.
Also die ersten Bagger auffahren, so, oder?
Ganz genau.
Danke immer für das Gespräch und ich freue mich auf die Ferienfotos aus Susanne.
Danke.
Das war es gewesen, unsere Apropos-Folge zu der Flamingo-Revolution. Der Enver Rovelli hat auch mehrere Artikel dazu geschrieben. Die sieht man unter anderem auch Visualisierungen von dem grossen Luxusprojekt. Wir verlinken euch die Artikel im Episodenbeschrieb. Die Folge produziert hat Jackie Wechsler und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.